Das Leben oder das Wohl von Kindern wurde gefährdet, von alten Menschen. Die körperliche Unversehrtheit stand auf dem Spiel. Wir standen kurz davor, dass es verpflichtend gewesen wäre, dass wir uns diesen Impfstoff hätten initiieren müssen. Wir reden nicht über Kleinigkeiten, auch wenn das jetzt manche Leute so sagen, weil wir reden über unfassbares Leid. Man könnte Sendungen damit verbringen, das Leid aufzuzeigen. Und dann haben uns die RKI-Protokolle gezeigt, dass sozusagen die Risikohochstufen politisch angeordnet wurde oder eben nicht angeordnet wurde. Das hat sich dann belegt. Das kann jeder nachlesen. Dann würde natürlich in diesem Land eine Erschütterung auch passieren, wo die Frage ist, ob das überhaupt gut ist. Wir brauchen halt auch irgendeine Form von rechtlicher Aufarbeitung. Natürlich, weil um versöhnen zu können, muss Recht und Unrecht auch ausgesprochen und anerkannt werden. Wir können jetzt nicht so tun, als ja, dann müssen wir jetzt ein bisschen verzeihen und ein paar Fehler zugestanden. Nein!
Hallo zusammen, ich bin Jasmin Kosubek und ich spreche jede Woche mit interessanten Menschen über interessante Themen. Wir sind schon im wilden Februar, die Neuwahlen stehen an und wir werden ganz, ganz, ganz viele relevante Themen für die Bundesrepublik auf diesem Kanal besprechen. Wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, vielleicht sogar mit einer Spende, dann sage ich vielen, vielen lieben Dank. Alle Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nochmal herzlichen Dank dafür. Und nun zu meinem Gast, Bastian Barucker, Überlebenstrainer, Wildnispädagoge und Experte für Naturverbindung. Sie haben eine Ausbildung an der Überlebensschule in Tirol absolviert. Sie waren auch an einer Teaching Drum Outdoor School in den USA und haben ein Jahr in der Wildnis gelebt, ein bisschen so eine Art so tribales Leben, ne, um zu sehen, wie wahrscheinlich Gemeinschaften in der Wildnis funktionieren.
Ja.
Haben Sie auch viel dabei gelernt über Menschen und wie es ist, wenn man aufeinander angewiesen ist und es nicht anders geht. Seit 2009 leiten Sie die Wildnisschule Waldkauz. Ich stelle das immer so fragend, ne, weil ich mir denke, hoffentlich stimmt das alles. Sie unterrichten an Hochschulen und arbeiten in der Gefühls- und Körperarbeit, also Körpertherapie. Habe ich auch vor kurzem so ein kleines Einführungsseminar gemacht, total spannendes Gebiet, finde ich richtig gut. Und seit 2022 setzen Sie sich intensiv mit der Aufarbeitung der Corona-Krise auseinander. Und das ist auch der Hauptgrund, warum wir hier zusammenkommen. Sie sind, ja, ich würde sagen, schon Journalist, also absolut. Sind Sie denn auch Journalist aus Notwehr geworden, wie Aya Velasquez das so bezeichnet hat?
Also ich würde vielleicht da kurz einhaken, es ist seit 2020. Mhm. Ich habe im März oder April 2020 meinen ersten Blog-Eintrag geschrieben. Notwehr kann man wirklich noch so sagen. Und jetzt ja seit fast 5 Jahren sehr viel publizistisch tätig, was das angeht. Geschrieben habe ich schon vorher, aber habe einfach im April 2020 die Diskrepanz gemerkt, die herrscht zwischen Aussagen in Deutschland, Aussagen international. Spreche gut Englisch, habe angefangen, Texte zu übersetzen von eigentlich Ikonen der Epidemiologie oder Public Health und habe es einfach übersetzt und habe Anmerkungen dazu gemacht und ins Netz gestellt und sehr viel Zuspruch bekommen und dann ging es sozusagen so weiter, dass ich also die Blase der Verkündung in den öffentlich-rechtlichen Medien und wiederum die Informationen in anderen, auch Fachzeitschriften international, dass diese Diskrepanz so groß wurde, dass ich weitergemacht habe und geschrieben habe dazu.
Mhm. Also das heißt, die Diskrepanz hat Sie da so ein bisschen neugierig gemacht und auch wahrscheinlich ein bisschen erschrocken?
Also grundsätzlich war ich erschrocken über das, was ganz plötzlich möglich gewesen ist, was Eingriffe in meine Privatsphäre angeht, ganz persönlich. Ja, es gab mehrere persönliche Gründe, wo ich gedacht, also das Leben meiner Familie ist eventuell bedroht, weil Leute, ich lebe in Mecklenburg-Vorpommern, da war es so, da konnten Leute sozusagen eskortiert werden aus dem Bundesland, wenn sie da nicht gemeldet waren. Das hatte direkte Auswirkungen auf mein Privatleben. Also hatte ich eine persönliche Berührtheit. Gleichzeitig bin ich Vorsteher eines Kindergartens, auch Gründer eines Naturkindergartens. Der sollte dann geschlossen werden. Und ich habe mich ans Ministerium gewendet, habe alle Zahlen verglichen, alle klinisch relevanten Zahlen, die man haben konnte, und habe dem Ministerium gesagt, es gibt hier keine Anzeichen. Habe ich das auch getraut als Laie, weil ich dachte, naja, es ist jetzt nicht so schwierig. Entweder wir haben mehr kranke Kinder im Land oder halt nicht. Hatten wir nicht. Und dann gab es also immer weitere Zahlen, Momente, wo ich dachte, das stimmt nicht mit dem überein, was ich höre. Und das konnte ich so nicht stehen lassen. Habe persönlich zum Beispiel auch unterschrieben, dass ich die Grundrechte schütze in meiner Funktion als Vorstand eines Kindergartens, dass ich einen Angriff auf die Grundrechte, dass ich denen entgegentreten würde. Und so habe ich dann irgendwann verpflichtet zu sagen, dem zuständigen Amt zu sagen, also ich kann jetzt hier nur 2 Sachen machen. Entweder ich nehme meine Verpflichtung zurück oder ich möchte gerne Begründung haben, warum jetzt sie hier schließen oder ich Eltern sagen, sollen sie so eine Maske tragen. Und habe relativ früh gemeint, ich nehme es jetzt nicht einfach nur hin, wenn jemand sagt, ihr müsst es machen.
Wie hat denn die Verwaltung oder wie haben die Ämter reagiert darauf? Mussten sie denn den Kindergarten dann schließen?
Genau, ich war allein mit meiner Kritik leider. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass jetzt ein Kindergarten sagt, die Vorreiterrolle und sagt, ja, unsere Kinder sind die ganze Zeit draußen. Warum sollen wir sie jetzt reinschicken? Also auch wenn man Angst vor Corona gehabt hätte, hätte man gesagt, ja, lass doch die Kinder draußen spielen, ist doch ideal. Die Ämter haben dann aufs Robert-Koch-Institut verwiesen und da kommen wir sicherlich noch zu. Und eigentlich das i-Tüpfelchen war dann, dass sie uns sagen wollten, wo wir zu Corona zu recherchieren haben. Und dann habe ich dann zurückgeschrieben, dass ich das einen sehr anmaßenden Kommentar finde, dass wir erstens unsere Kinder mit Corona nicht behelligen, die sollen einfach spielen und ein schönes Leben haben und dass wir gleichzeitig in der Lage sind, uns selber zu informieren und zum Beispiel auch von Leuten von der Harvard University oder so zuhören, weil die andere Sachen sagen als das Robert-Koch-Institut.
Spannend. Haben Sie denn bestimmte Dynamiken, die Sie zum Beispiel jetzt aus diesem einen Jahr in der Wildnis gelernt haben, konnten Sie die übertragen? Weil jetzt gerade ich habe das jetzt so verstanden, ja, ich dachte Sie meinten eben, ja, wir gehen als Kindergarten voran und dann kommt der Rest, schließt sich vielleicht auch an. Hatten Sie da so eine Idee, so auch diese pädagogische Idee, ja, einer muss nur mutig sein und der Rest wird schon kommen?
Also erstmal habe ich, glaube ich, durch diese Wildniserfahrung, wo ich eigentlich für diskreditiert werde, ja, was bist du einer, was meldest du dich dazu? Ich weiß, was Angst macht. Und zwar weiß ich das nicht theoretisch, sondern ich weiß es, was passiert mit einer Gruppe, die unter Stress ist und Angst bekommt? Angst ums Überleben, das kenne ich praktisch als Mitglied, aber auch als Leiter sozusagen. Ich kenne also die Psychodynamik hinter Notfallsituationen sehr gut, auf der eigenen Haut. Und wusste von Anfang an, sobald in einer Notsituation Menschen ausgegrenzt und deren Meinung nicht mehr valide sind, die dürfen nicht mehr Teil des Kreises sein, kann das nur schlecht enden. Es kann nicht gut enden, weil jede Perspektive ist notwendig. Und das hat mir dabei geholfen zu wissen, hier läuft was schief, auch eine andere Perspektive ist, ich habe immer gelernt, das lernen auch Notfallmediziner, in einer, nehmen wir mal, Notsituation, einer faktischen Notsituation darf man niemals Angst erzeugen. Man wird immer beruhigen. Und auch wenn die Situation ganz schlimm wäre, würde jemand beruhigen, weil er weiß, mit angstvollen Menschen, Panik, ist in einer Wildnissituation das Allerschlimmste, was passieren kann, muss definitiv verhindert werden. Also mit diesen Ansätzen wusste ich schon, wer mir jetzt Angst macht, kann nicht vom Fach sein oder er will, dass ich Angst habe. Und jetzt vielleicht, was Sie mich gefragt haben zu dem Kindergarten, da komme ich eher aus der Psychotherapie und aus der Konformitätsforschung und weiß sozusagen, dass wenn nur einer aufsteht und sagt, das sehe ich anders und seinen Zweifel benennt, ein großer Anteil von Menschen auch ins Zweifeln gerät und sich selber fragen, und wenn der sich traut zu sagen, hier gibt's nicht besonders viele kranke Kinder in MV, vielleicht würden andere Kindergärtenvorstände auch sich fragen, warum müssen wir eigentlich die Kindergärten schließen? Und der dritte Motivation ist einfach, ich habe einen ganz starken Aversion gegen Unrecht. Ich kann natürlich damit auch falsch liegen, mit dem, was ich als Unrecht erachte. Aber wenn ich denke, das ist Unrecht, dann bin ich dazu nicht leise, sondern äußere mich und sage, ich sehe das als unverhältnismäßig an, als Unrecht an und mache erstmal meinen Zweifel bekannt. Um dann im besten Fall von dem anderen zu hören, warum er es sieht und dann vielleicht mich auch zu revidieren. Ich kann ja auch daneben liegen, aber diese drei Sachen kamen zusammen, um zu sagen, da mache ich jetzt so nicht einfach mit, das geht so nicht für mich.
Ja, Sie werden gerne, das sehe ich auch auf Twitter öfters, dass Sie diskreditiert werden, weil Sie ja nur Wildnispädagoge sind. Wie kann man sich denn nur mit dies oder mit Epidemiologie oder Virologie auskennen? Also das Autoritätsargument wird gerne angewendet. Das hat man in der Corona-Krise extrem oft gesehen. Wie war da Ihre Erfahrung damit?
Ja, genau so. Wie kann ich mich nur dazu äußern? Also wenn man verstanden hat, was ich schon erlebt habe, könnte man verstehen, dass ich mit Notsituationen, wie man die handelt, themenunabhängig Erfahrung habe. Und zwar praktische Erfahrung. Und daher habe ich mich einfach mich selbst autorisiert, zu sagen, ich habe dazu wenigstens eine Stellung. Ich habe nie angenommen, dass ich damit richtig liege, habe aber daran schon gemerkt, dass die anderen, die es ja so auch nicht gibt, aber dass die mich dafür diskreditiert haben, dann selber die Studienlage nicht so kannten wie ich. Das fand ich dann beachtlich und dachte, ja, das ist halt dieses typische eminenzbasierte Wissenschaft, ne? Also die Eminenz proklamiert den Ausnahmezustand und der kleine Hilfswissenschaftler darf dazu nichts sagen. Und habe das dann schnell abgelegt, weil meistens, wenn mich da jemand diskreditiert hat, kam danach nichts Sachliches. Und das hat mich dann nicht mehr sehr bewegt, und habe mich einfach weiter tiefer in die Materie gestürzt. Und immer, wenn ich auch fachlich falsch lag, was natürlich passiert und oft passiert ist, habe ich gesagt, hey, okay, super Punkt von dir, danke. Und dieses Hin und Her, was ich auch meinte aus diesem Bild eines Kreises, der Dinge bespricht, was ja mein ursprüngliches Training ist, als Gruppe müssen wir zusammen überlegen, wie handeln wir die Notsituation. Das habe ich mir eigentlich die ganze Zeit gewünscht, dass mir jemand auch Kontra gibt, solange es sachlich ist.
Sie haben vorhin das Wort auch Konformitätsforschung verwendet, dass Sie sich da auch eingelesen haben. Ich glaube, da fällt mir das Ash-Experiment ein. Und soweit ich das in Erinnerung habe, ist das bei diesen Konformitätsexperimenten eigentlich immer eine kritische Minderheit von circa 25% vorhanden sind. Das heißt, die haben wir ja eigentlich auch in Corona gesehen. Das ist jetzt so ein gefährliches Halbwissen. Also da können Sie vielleicht noch eher was dazu sagen, weil Sie ja gerade meinten, ja, wenn ein Kindergarten voranschreitet, dann kommt der Rest hinterher. Aber der Rest wird ja nicht hinterherkommen. Es werden maximal 25% sein, oder? Das ist doch, was die Evidenz uns sagt.
Ja, es ist so, glaube ich, beim Ash-Konformitätsexperiment speziell jetzt noch weniger Leute stehen da auf. Es war jetzt nicht zu erwarten, dass alle oder eine Mehrheit aufsteht. Mein Handeln basierte aus meinem Rechtsverständnis, aus meinem Rechts- oder Unrechtsverständnis und mit was kann ich sozusagen vor mir verantworten. Und es stimmt, dass nicht zu erwarten war, dass dann plötzlich alles umdreht. Aber wenn ich so handeln würde und mich immer nur auf die mögliche Zukunft basieren würde, dann würde ich ziemlich stecken bleiben im Handeln. Ich habe versucht, Handlungen zu tätigen, die ich zum Beispiel von meiner eigenen Familie, meinem Sohn rechtfertigen könnte, wenn er mich fragt, Papa, was hast du gemacht? Ich sage, ich habe mich geäußert und habe mein Bestes gegeben. Und dann kann ich mich auch entspannt zurücklehnen und sagen, ich verzweifle nicht an den anderen, was ja jetzt auch gerne passiert. Die anderen Schlafschafe müssten doch bitte begreifen. Da ist natürlich eine Problematik drin, dass jemand einfach falsche oder unrealistische Erwartungen an andere hat. Dann ist er wiederum enttäuscht, was positiv ist, weil der Blick auf die Realität schärft sich. Und der Frieden kommt für mich dann, wenn ich sage, du, ich habe alles gemacht und mehr habe ich nicht in der Hand.
Mhm. Es ist sehr gut, dass Sie das ansprechen, diese Erwartungshaltung an die, Zitat, Schlafschafe. Und auch, wie Sie gerade meinten, dass wenn man enttäuscht ist, dann schärft sich der Blick für die Realität, das Ende einer Täuschung, so sagt es Daniele Ganser. Also ich habe es bei ihm zumindest zum ersten Mal gehört, das haben bestimmt schon andere clevere Leute gesagt. Wir wollen heute uns dem Thema Corona-Aufarbeitung zentral widmen, weil ich glaube, dass das auch für mich zumindest zu einer Schicksalsfrage auch der Bundesrepublik dazugehört. Ich glaube, es steht uns gut, dieses Thema aufzuarbeiten. Jetzt ist die Frage, wie weit das möglich ist. Ich denke, es passiert schon viel mehr, als viele Leute vielleicht wahrnehmen. Und dass es langsam vorangeht, ja, so malen die Mühlen nun mal. Aber vielleicht zum Einstieg. Eine aktuelle NDR-Umfrage sagt, es wurden 24.000 Menschen befragt, das soll nicht repräsentativ sein, aber 24.000 ist schon mal eine Hausnummer. Und da heißt es, dass 60% der Befragten eine stärkere Aufarbeitung der Pandemiepolitik fordern. Gleichzeitig aber hält etwa die Hälfte der Befragten die Regeln rückblickend für angemessen, während 44% sie für übertrieben hielten. Als ich das gelesen habe, ich mir gedacht, es ist ein bisschen widersprüchlich.
Habe ich auch so gelesen.
Aha.
Ja.
Und Sie haben auch gesagt, es wirkt ein bisschen widersprüchlich, aber was lesen Sie da noch heraus? Ich meine, trotzdem fordern ja 60% Aufarbeitung. Aber es war alles richtig. Was sollte man denn dann aufarbeiten?
Ja, ist eine gute Frage. Und wie das so mit Erhebungen ist, ist natürlich jetzt schwer für uns nachzuvollziehen, wie es genau gelaufen ist. Aber wenn man vielleicht nicht nur die eine Erhebung nimmt, sondern auch andere hinzuzieht, die auch gemacht wurden, kann man attestieren, über mehrere Erhebungen sozusagen hinweg, auch die Zeit hat eine gemacht, glaube ich, dass der Großteil der Bevölkerung Aufarbeitung möchte. Was vielleicht jetzt hier nicht erwähnt wurde, aber in anderen Erhebungen zutage kommt, ist, wer möchte das eigentlich, genauer gesagt? Und ganz interessant fand ich eine Erhebung, da waren es 18% der Akademiker, die eine Aufarbeitung sich wünschen, aber wiederum 80% der ostdeutschen, sage ich jetzt mal, normal arbeitenden Menschen. Also wir haben hier ein Gefälle an Interesse, wahrscheinlich inhärenten Interessenskonflikt, ja, also Jay Bhattacharya, der berühmte Wissenschaftler, der jetzt wiederum führende Positionen auch in der Regierung in Amerika bekommt, hat ja frühzeitig von einem Laptop-Klassenansatz gesprochen bei der Pandemiebekämpfung. Also die Laptop-Klasse hat das Design der Pandemiebekämpfung bestimmt. Und dass diese Laptop-Klasse, also die Journalisten vielleicht auch und die Akademiker in dem Fall, dass die vielleicht eher nicht so viel Interesse haben, auch nicht so viel Leid erlebt haben eventuell, ist für mich sozusagen verständlich. Und deshalb denke ich mir so, die Zustimmung ist sehr differenziert, je nachdem, wen man fragt und welche Gruppe man fragt. Aber mehrheitlich kann man weiterhin attestieren, die Leute, viele Menschen in diesem Land wollen das aufgearbeitet sehen.
Sie sprechen jetzt gerade von der Laptop-Klasse, also die Ich glaube, Herr Mayen würde da vielleicht auch die Bewusstseinsindustrie mit dazu zählen, also Leute, die dafür verantwortlich sind, wie unser Bewusstsein auch ein bisschen geformt wird. Ja. Glauben Sie, dass da vielleicht auch wie soll ich das beschreiben, so die Angst davor ist, weil man hat ja vielleicht auch mitgemacht und dass man da natürlich Probleme hat, das auch einzugestehen, was menschlich total nachvollziehbar ist, aber vielleicht der pädagogische Ansatz an dieser Stelle. Wie könnte man damit umgehen?
Also das ist eine der Kernfragen eigentlich. Eine der Kernthemen, die mich seit Anfang an beschäftigen. Es ist also ich bin auch ein Fan davon, mich in die anderen Leute hineinzuversetzen, ja, und jetzt nicht grundsätzlich zu verurteilen. Und wenn man jetzt mal die Wut und auch die Empörung, auch die gerechtfertigte Empörung über all das, was geschehen ist, ja, wir reden nicht über Kleinigkeiten, auch wenn das jetzt manche Leute so sagen, weil wir reden über unfassbares Leid. Ja, man könnte Sendungen damit verbringen, das Leid aufzuzeigen. Und das will ich nur mal kurz sozusagen zurückrufen. Was ist eigentlich alles passiert, ja? Und angesichts dessen ist es für mich völlig verständlich, dass vor allen Dingen Hauptverantwortliche der Pandemiepolitik, und dazu zähle ich nicht nur Politiker, sondern Politikberater, Journalisten, Redaktionen, die Juristerei, dass die haben natürlich einen internen Interessenskonflikt bei der Frage, ja oder nein, und wie soll die aussehen? Weil, wenn wir angesichts auch der RKI-Protokolle und anderer Dokumente, ist es nicht mehr schwierig nachzuvollziehen, dass der Großteil, wenn nicht alle dieser Maßnahmen, nicht auf soliden wissenschaftlichen Füßen standen. Und wiederum wäre es nicht schwierig gewesen, ich habe es geschafft, ohne journalistische Ausbildung, Basics herauszuarbeiten, wo man wenigstens Widerspruch sieht, wenigstens den Widerspruch benennen. So, und jetzt, die Ärzte habe ich jetzt noch gar nicht genannt. Das heißt, wir haben jetzt mehrere Berufsstände in diesem Land, die haben mehrheitlich wahrscheinlich Aufgaben, die mit ihrem Job zu tun haben, nicht erfüllt. Pflichten nicht erfüllt. Und dass die jetzt nicht sich eingestehen wollen, dass die da Fehler gemacht haben, und es sind keine kleinen Fehler, wie ich gerade sagte, das kann ich nachvollziehen. Das ist, nennt man auch in der Wirtschaftspsychologie Escalation of Commitment. Also man hat sich etwas committed, einer Ansicht oder auch einer Handlung oder einer Strategie, und die stellt sich aber als völlig falsch heraus. Aber die Psyche will daran festhalten, um vielleicht richtig zu sein, obwohl die Kosten für das Commitment, die eskalieren ins Unermessliche. Und genau das ist eigentlich passiert, frühzeitig schon. Und ich glaube, man muss dazu sehen, natürlich reden wir in manchen Fällen über sozusagen rechtliche Konsequenzen. Wir reden über zivilrechtliche Konsequenzen oder strafrechtliche Konsequenzen. Aber ich denke auch ein anderer Punkt, wenn bekannter werden würde, was war evidence-based, also wissenschaftlich fundiert, was nicht, was war angeordnet, was würde eigentlich mit der Öffentlichkeit passieren, was würde mit dem Ansehen dieser Leute passieren, wenn jetzt mehr und mehr Eltern, nehmen wir jetzt mal an, feststellen würden, alle Maßnahmen gegen die Kinder waren nicht evidenzbasiert, über die hätte man von Anfang an viel hätte streiten müssen. Also wenn die Verantwortlichkeit viel mehr klar werden würde, aus einer Zeit, in der Verantwortungsdiffusion überall herrscht, ja, wir haben es nicht entschieden, die haben es entschieden, wir haben es auch nicht entschieden, dann würde natürlich in diesem Land eine Erschütterung auch passieren, wo die Frage ist, ob das überhaupt gut ist, ja. Und deshalb kann ich es nachvollziehen, wenn eigentlich wenig Interesse ist, zu sagen, knallharte Aufarbeitung, und zwar von null an. Und trotzdem muss es meiner Meinung nach geschehen. Jetzt ist die Frage, wie man damit umgeht, dass diese Interessenskonflikte herrschen und den Leuten es auch zugestehen, zu sagen, ey, es ist wahrscheinlich wahnsinnig schwierig, einzugestehen, dir als Arzt zum Beispiel, dass du ohne viel Ahnung über die Impfung geimpft hast. Hatte gerade einen Chefarzt aus der Kardiologie bei mir, der hat noch die Impfung empfohlen, dann kamen die Impfschäden, und als er dann benannt hat, wie er darauf kam, dass die Impfung wirksam war, stellte sich fest, na, er hat einfach geglaubt. Und das haben natürlich viele Leute getan, und da steckt so viel drin in dieser Frage, weil es ist ein Teil unserer Gesellschaft, den Autoritäten zu glauben und dann einfach zu tun, was uns erzählt wird, Konformitätserzeugung in Schule, in Bildung. Das heißt, wer wirklich radikal aufarbeiten würde, würde andere Teilbereiche unserer Gesellschaft auch in Frage stellen wahrscheinlich. Und ich denke, das ist dann eine große Sache, und die muss man auch erstmal emotional verarbeiten. Also ich gestehe Leuten auch ein zu sagen, ich habe zum Beispiel jemanden getroffen, der hat diese ganzen Bücher bei mir gesehen, auf dem Schreibtisch, Viren, und die hat einfach nur netterweise gesagt, wenn ich das alles lesen würde, es würde mich total verunsichern. Und da dachte ich, was für eine elegante, ehrliche Antwort. Die hat mich nicht als Corona-Leugner beschimpft. Sie hat einfach gesagt, es würde mich total verunsichern. Und diese große Verunsicherung, die ist so schwer zu ertragen, dass es eine Menge Selbstwert bräuchte, eine Menge Standing als Mensch, zu sagen, da begebe ich mich jetzt mal rein.
oder viel Haltung, wovon es ja eigentlich genug gibt in diesem Land. Aber was ich ja auch, ja, oder auch nicht.
Ja.
Aber was ich da auch raushöre, was ich jetzt ganz spannend fand, ist, Sie sagen, ist vielleicht auch, dass wir das gar nicht aushalten würden. Das klingt ja so, als würden wir in Deutschland die Wahrheit nicht aushalten würden oder zumindest eine Wirklichkeit, eine Realität.
Das, ja, es soll jetzt nicht so wie eine Allgemeindiagnose klingen, aber Menschen haben die Tendenz, etwas, was sie zu sehr verunsichern würde, zu sehr emotional erschüttern, zu leugnen oder nicht nach oben kommen zu lassen. Ist auch in Ordnung, weil es würde sehr überfordern. Es ist also ein sehr gesunder Mechanismus zu sagen, ey, das würde so viel in mir aus den Bahnen werfen, das will ich gar nicht wissen. Und das ist dann richtig so, weil Leute müssen es ja auch verarbeiten können. Ne? Deshalb ist es manchmal auch, wenn manche sagen, ja, wir müssten doch längst alles aufgearbeitet haben. Nee, dieses Langsame hat auch was Richtiges an sich, weil jetzt müsste ich erstmal verarbeiten, dass, aha, die Impfung war doch nicht so sicher. Und dann komme ich, ach, wie, es gab ein Panikpapier, dass wir Angst machen, dass wir Angst bekommen sollten, das gab es auch noch. Also der Kardiologe, von dem ich gerade sprach, der unterstellte dann Verschwörungstheorie, als ich sagte, ja, das Innenministerium wollte uns doch Angst machen. Also da ist er noch nicht so weit, dass er sagt, ich stelle jetzt nicht nur das Robert-Koch-Institut in Frage und das Paul-Ehrlich-Institut, sondern auch, ob wir vielleicht absichtlich in Angst versetzt wurden, damit wir impfen. Also so hat jeder wahrscheinlich seinen Bereich, wo er sagt, ah, da erlaube ich mir, in Frage zu stellen. Und dann gibt es einen Bereich, sicherlich bei mir auch, wo es noch nicht so weit ist. Und ich denke deshalb, dass ein langsamer, fundierter, sachlicher Aufarbeitung der einzige Weg ist, damit Leute sich überhaupt trauen, da mal hinzugucken, anstatt, ja, du müsstest jetzt alles über die Corona-Krise verstehen, das geht ja sowieso nicht. Und dann nehme ich wahr, dass unsere Gesellschaft generell emotional eher belastet ist, gestresst, verängstigt sowieso, auch schon vor Corona. Und was, glaube ich, sozusagen, wenn man eine Bevölkerung beherrschen oder gut regieren will, von Vorteil ist, dann sehe ich da wenig Kapazität zu sagen, ich lehne mich erstmal zurück, bin emotional so in der Lage, mich zu fragen, wollte mein Staat mich verängstigen zum Beispiel.
Wenn wir jetzt auch ganz behutsam und langsam an diesem Tisch vorgehen würden, was wäre denn eine zentrale Aussage, die Sie tätigen würden, damit jemand, der vielleicht sich diesem Thema annähern will, über bestimmte Widersprüchlichkeiten, Maßnahmen, die nicht notwendig waren. Was wäre etwas Zentrales, was diese Person verstehen müsste? Und gerne auch was Faktisches. Also, ob wir jetzt über Schulschließungen sprechen oder über die Impfung, die nebenwirkungsfreie Impfung sprechen oder was auch immer. Was ist denn etwas, was jemand verstehen muss?
Also, ich denke mal, es macht Sinn, chronologisch anzufangen. Und darum dreht sich ja eigentlich ganz viel, worüber wir auch in den letzten Monaten gesprochen haben. Wir sind immer noch an dem Punkt, das ist eigentlich unvorstellbar, dass wir Mitte März 2020 die zuständige Behörde, das Robert-Koch-Institut, das Risiko für die Bevölkerung, das von Corona ausgeht, hochgestuft hat. Das ist die Grundlage, also es hat nicht irgendwer gesagt, sondern die zuständige Behörde hat gesagt, wir haben hier ein hohes Risiko für die Bevölkerung. Das wiederum war ja die Grundlage auch oder die Kernfrage, die Herrn Schreier und andere dazu veranlasst haben, wissen zu wollen, was in den RKI-Protokollen drin steht, ne? Also die Krisenstabssitzungen. Diese Frage ist bisher immer noch ungeklärt.
Aber was genau? Es ist doch nur ungeklärt, wer das angeordnet hat.
Nee, das ist nicht ungeklärt, das ist sozusagen faktisch geklärt. Herr Schade hatte diese, also das ist ja entschwärzt sozusagen. Was aber die viel wichtigere Frage ist ja, auf welcher Datenbasis, auf welcher Evidenz wurde das Risiko hochgestuft? Das ist ja die Kernfrage die ganze Zeit. Ja, erst, wer hat es angeordnet? Ob Herr Schade,
Können Sie ganz kurz erklären, wer das ist?
Also Herr Schade war damals der Vizepräsident des RKI, als das passierte, und der Herr Wieler, jetzt ist er der Präsident des RKI. Und laut Anfragen an das Bundesgesundheitsministerium, das ist das offizielle Narrativ, Wieler und Schade hätten gemeinsam das Risiko hochgestuft. Können sie ja tun, aber man würde meinen, dass die sich dann aufgrund von Fakten und Daten mit Fachbereichsleitern und einer Arbeitsgruppe getroffen haben, zu sagen, okay, wir haben hier ein ernsthaftes Problem. Deshalb nachvollziehbar hohes Risiko. Jetzt ging es ja auch in dem Rechtsstreit schon immer darum, wir hätten gern die Unterlagen, auf denen das basierte.
Weil also diese Entscheidung der Hochstufe.
Genau, worauf fundierte die? Und das ist deshalb ein ganz wichtiger Punkt. Ich schweife kurz ab, aber ich komme gleich wieder. Weil es elementar wichtig ist, in anderen Bereichen unseres Lebens auch gerade, wer über den Notstand entscheidet. Ja, und jetzt haben wir hier ganz interessanten Punkt, dass das RKI das nicht liefern kann. Die haben dann gesagt, wir haben dazu keine Unterlagen, weil das Informationsfreiheitsgesetz kann ja nur Sachen freiklagen, die existieren. Und dann sagen sie, haben sie nicht. So, das heißt, und jetzt geht man einfach in diesen Mitte März 2020. Jeder Bürger kann es tun. Er kann die Tagesberichte lesen. Er kann die Abstrichzahlen lesen. Und das war ja auch mein Punkt, wo ich dachte, Journalisten, wo seid ihr? Wir reden von Division. Ne, Herr Gerd Antes sagt immer, Epidemiologie ist Zähler durch Nenner teilen. So, das habe ich also gemacht. Das haben viele gemacht. Die haben einfach geguckt, was ist denn Mitte März 2020 passiert? Und die offizielle Verlautbarung ist jetzt, wir haben ein dynamisches Infektionsgeschehen gehabt. Also müssen wir reagieren. Jetzt müsste man natürlich als mündiger Bürger sich fragen, was ist denn ein dynamisches Infektionsgeschehen? Und dann würde man feststellen, dass von einer Woche auf die andere dreimal so viel getestet wurde. Wenn ich dreimal so viel teste und ich kriege dreimal so viel positive Ergebnisse, dann kann der Grundschüler wissen, ja, das sagt erstmal noch gar nichts. Weil wir müssten ja durch drei teilen. Wenn man das jetzt tut, hätte man gesehen, dass von 6% auf 7 oder von 7% auf 8% die Rate an positiv Getesteten gestiegen war. Es ist jetzt sehr fachlich und klein. Und das ist da passiert. Und Herr Schade und Herr Wieler reden immer noch von einem Infektionsgeschehen dynamischen. Auch in Herr Schade musste mal aussagen, darüber habe ich dann auch geschrieben. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges dazu. Sie sagen dann, na ja, wir haben vorausgeahnt, dass das passieren könnte. Und wenn man jetzt auf die Seite des Robert-Koch-Instituts geht und sich fragt, was sind denn die Richtlinien für eine Risikohochstufung, dann steht es da nicht. Es steht explizit da, die Risikohochstufung erfolgt nicht auf Aussagen über die Zukunft. Steht da so. Da habe ich auch gerade wieder einen Artikel drüber gemacht oder geschrieben. Und jetzt sehen wir hier was, was wir bei anderen Sachen auch sehen. Wir sehen, präventiv wird gehandelt, ohne faktisch klinisch relevant zu wissen, passiert hier gerade was besonders Wichtiges. Und dieser Anfang ist bis heute ungeklärt. Und dann haben uns die RKI-Protokolle gezeigt, dass sozusagen die Risikohochstufung politisch angeordnet wurde oder eben nicht angeordnet wurde. Das hat sich dann belegt. Das kann jeder nachlesen. Da steht dann, ja, Politik möchte noch nicht, dass wir das Risiko runtersetzen. Also das wäre jetzt, wenn wir nur einen von diesen wahnsinnig vielen Punkten nehmen, wäre das ein Punkt, das bis heute unklar ist, auf welchen klinisch relevanten Daten, also Krankenhausbelegung, Atemwegserkrankungen, Hospitalisierungen.
Oder Medienberichte, wenn schon irgendetwas, ne? Also es ist ja egal was, also Hauptsache, dass es irgendwie begründet wird.
Ja, und es müsste dann schon begründet sein mit etwas Faktischem, was unser Gesundheitssystem, was ja vermeintlich zusammenbrechen sollte, belastet war. Und dafür braucht man faktisch kranke, mehr kranke Menschen als sonst oder mehr tote Menschen als sonst, was ich mir natürlich niemals wünschen würde. Aber das wäre die Grundlage und die haben wir bis heute nicht.
Insgesamt nicht, weil das heißt ja immer doch hier und da in den Krankenhäusern, da war Überlastung und so weiter. Das ist ja die Argumentation, die man dann meistens hört.
Genau, wir haben natürlich Berichterstattung über volle Krankenhäuser und Intensivstationen, die es sicher gab, die aber zu allem, was mein Kenntnisstand ist, in den letzten 10 Jahren überhaupt nichts Besonderes ist. Wir haben sogar weitaus weniger Krankenhausfälle in 2020, 2021 als vorher. Es ist drastisch runtergegangen. Und von diesen Krankenhausfällen, das muss man sich vor Augen halten, waren dann in gewissen Zeiträumen entweder 1, 3 oder 4 oder 5% testpositive Fälle. Also nichts davon kann dafür verantwortlich sein, dass unser Gesundheitssystem völlig zusammenbrechen würde, wenn wir von einstelligen Prozentzahlen sprechen. Wir haben historisch niedrige Atemwegserkrankungen gehabt, historisch niedrige Influenza-like Illnesses, also dazu würde Corona auch zählen. Und wiederum interessant, ich weiß nicht, ob wir noch drauf kommen, in den Robert-Koch-Institut-Protokollen steht es auch alles drinne. Ja, wir haben da ja echt wenig Raten, wir haben da wirklich wenig. Oh, ein Zitat, es sterben weniger Menschen als in der Influenza-Welle zum Beispiel. Das steht da alles drin, also intern, und das ist mir jetzt auch wichtig, weil das, was ich jetzt sage, ist in sich nichts Neues. Was wir jetzt aber wissen, ist, die zuständige Behörde wusste um diese Dinge, dass wir eigentlich die klinisch relevanten Daten es gerade nicht so richtig hergeben. Und deswegen wir auch jetzt nachvollziehen können, dass die Politik dann angeordnet hat, trotzdem soll das Risiko hoch bleiben. Obwohl es keine faktische Grundlage gibt.
Stefan Homburg formulierte das mit den Worten Querdenker im RKI. So, das war so seine Idee dazu. Ja. Sprechen Sie denn dann eigentlich auch von so einer sogenannten Plandemie?
Nee, der Begriff Pandemie ist in Ordnung, weil eine Pandemie beschreibt ein international verbreitetes Infektionsgeschehen. Es ist völlig unabhängig von Toten und Erkrankten. Was aber schon problematisch ist, weil das Wort Pandemie sozusagen was assoziiert, was sehr schlimm ist. Also mit dieser Formulierung, wir haben ja auch sozusagen eine epidemische Lage nationaler Tragweite und so. Also wir haben ja auch immer Begriffe gehabt, die neu waren teilweise oder unklar waren. Und deswegen Plandemie sage ich nicht, mag ich nicht den Begriff. Und dann streiten sich, ja, wir hatten noch gar keine Pandemie. Und denke ich mir, ja, wenn wir Pandemie so definieren, dass sich ein Virus verbreitet oder Infektionszahlen, dann hatten wir eine. Aber dann hätten wir die immer, sozusagen.
Mhm. Ja. Das war jetzt interessant, weil ich glaube, das ist nochmal ein guter Punkt, um zu sagen, dass die Chose am Anfang schon, ich verniedliche es damit ein bisschen, ich weiß, quasi kontaminiert war. Ne? Weil dafür fehlt die Evidenz. Warum wurde überhaupt das Risiko hochgestuft? Und deswegen ist das ein guter, ich verstehe schon, dass das ein guter Ansatzpunkt ist, um überhaupt mal da eine Frage zu stellen. Wenn wir jetzt zu dem Thema Corona-Aufarbeitung konkreter kommen. In Brandenburg gab es einen Corona-Untersuchungsausschuss.
Zwei.
Entschuldigung. Sie haben auch mit Saskia Ludwig ein Interview geführt. Ich war einmal bei so einer Sitzung dabei, um einfach mal zu sehen, wie das so abläuft. War auch sehr interessant. Jetzt soll in Sachsen ein Untersuchungsausschuss stattfinden und zwar auch mit den RKI-Protokollen, also die auch jüngst im letzten Sommer geleakt wurden.
Ja, richtig.
Wissen Sie da mehr? Wie ist da der Stand?
Genau, also das habe ich auch gelesen. Das ist sehr zu befürworten, dass sozusagen diese Protokolle, das möchte ich schon mal erwähnen, diese Protokolle hätte ja auch jeder Richter schon längst anfordern können. Ne? Also alle Richter, die sich aufs RKI bezogen haben, das ist jetzt mal wichtig für die Menschen auch zu wissen, die haben sich auf die Aussagen der RKI-Leitung bezogen. Jeder Richter hätte die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich hätte gern mal, warum ihr zu dem Ergebnis gekommen seid. Und da hake ich ganz
auch kurz. In der Vergangenheit?
Ja, natürlich. Er hätte es wenigstens anfordern können. Er hätte sagen können, ich hätte gern, weil das ist ja auch ein Punkt, warum sozusagen Rechtswissenschaftler sagen, naja, ihr habt sozusagen Richter diesen Ermittlungsansatz, also er ist verpflichtet, ordentlich zu ermitteln und hätte niemals davon ausgehen können, dass RKI ein Gutachter ist, der mir einfach objektiv Daten gibt. Logischerweise nicht, weil wir haben ja da eine Behörde, die dem Gesundheitsministerium untergeordnet ist. Also ich hole mir jemanden, der von der Regierung Anordnungen bekommt, in einem Fall, wo es um Maßnahmen der Regierung geht, hätte man sofort anders handeln müssen, sozusagen. Und jetzt, die erste große Verwendung eigentlich hat in Osnabrück stattgefunden. In Osnabrück hatten wir einen ganz wichtigen Fall, da ging es um die einrichtungsbezogene Impfpflicht, wo der zuständige Richter, das erste Mal meines Kenntnisstands nach jedenfalls, die geleakten Protokolle und die Aussagen da verwendet hat. Und Herrn Schade, ich glaube, es war der Herr Schade, ja, damit konfrontiert hat. Zu sagen, ja, das Pandemie der Ungeimpften gibt es fachlich nicht, dass die Impfung nicht vor Infektionen schützt, steht da schon lange drin. Da war die erste große Verwendung. Und ich denke, ich bin jetzt sehr froh darum, dass die Protokolle in den Untersuchungsausschuss kommen sollen und müssen sie, weil natürlich ist es gut, andere Experten einzuladen, aber nur die RKI-Protokolle zeigen den politischen Einfluss auf die zuständige Behörde. Deswegen müsste eigentlich meiner Meinung nach jede Enquete-Kommission, jeder Untersuchungsausschuss müsste die RKI-Protokolle mindestens erwähnen und mindestens dazu sich damit beschäftigen, weil hier steckt ja auch ein Riesengeschenk in Anführungsstrichen drin. Es wäre ja zu hoffen, dass diese Aufarbeitungsarbeit dazu führt, das ist glaube ich auch schon passiert, dass später Landräte, Gesundheitsamtleiter nicht mehr einfach nur denken, ja, das RKI hat ja gesagt. Weil was jetzt natürlich passiert ist, und wir wissen mittlerweile, dass kein RKI-Mitarbeiter demonstriert hat, keiner von denen, und ab einem gewissen Zeitpunkt waren die alle im Bilde, was hier passiert. Es schwindet natürlich dann das Vertrauen in diese Behörden extrem.
Wobei es ist interessant, dass Sie das so interpretieren. Ich hatte meine erste Interpretation, als ich das gelesen hatte und mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, habe ich mir gedacht, okay, Gott sei Dank, in den Behörden sitzen ja doch ein paar Beamte, die Ahnung haben.
Ja.
Also es hat bei mir irgendwie den gegenteiligen Effekt gehabt, weil ich mir dann dachte, okay, man kann denen irgendwie vertrauen, aber ich finde natürlich Ihr Argument sehr fair, wo Sie sagen, aber es hat ja keiner was gesagt.
Ja, also vielleicht nehmen wir noch einen Punkt raus. Wir hatten jetzt nur diese Hochstufung. Ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige, ich habe ja gesagt, ich bin Kindergartenvorstand. Die Kinder. Februar 2020 kommt ein RKI-Mitarbeiter zurück aus China, berichtet von einer großen Studie. Was sagt er? Kinder sind weniger betroffen, gar keine hospitalisiert, weniger als bei Influenza und sie sind keine Treiber der Pandemie. Im Februar 2020. Da war noch keine einzige Schule geschlossen. Danach kam Drosten und hat gesagt, Schulen schließen, das müssen wir machen. Dann wurden die Schulen geschlossen. Und es könnte man natürlich einwenden, ja, man wusste eben noch nicht so viel. Ne? Aber es zeigte sich dann immer wieder die gleiche Evidenz. Für Kinder ist Influenza tödlicher als Corona. Sie sind nicht Treiber der Pandemie. Das heißt also, im RKI saßen ab Februar 2020 Leute, die wussten, oder die von dem Stand her kamen, wahrscheinlich ist es für Kinder ungefährlicher als sonst oder als Influenza. Und da muss ich dann irgendwann sagen, und vielleicht fehlt mir auch irgendein Puzzleteil, da wäre irgendwann der Punkt gewesen zu sagen, und mein Punkt ist so, spätestens die zweite Schulschließung zu sagen, das machen wir jetzt hier nicht mehr mit. Also jetzt stehen wir entweder gemeinsam auf, remonstrieren oder gehen an die Öffentlichkeit. Ja, aber dann da zu sitzen und zu sagen, und da steht alles drin, ja, Schulschließungen generell sind nicht sinnvoll. Oh, wir haben genauso viel Erkältungskrankheiten in den Schulen. Das scheint doch nichts zu bringen, die Maßnahmen. Dann wäre doch irgendwann der Punkt gewesen, ey, wir machen hier was mit Kindern und vielleicht mal die Wahrung des Kindeswohls als prioritär, als vorrangig, ist ein Bundesgesetz. Dann irgendwann zu sagen, nee, da mache ich nicht mit. Weil ich habe das so interpretiert wie Sie, schön, da stehen ja die Sachen drin, die ich auch gedacht habe. Als ich erstmal die geleakten Protokolle gelesen habe, habe ich dabei was Gutes getrunken gedacht. Ne? Ja, stimmt, habe mich wirklich gefreut. Aber irgendwann dachte ich so, Leute, aber wo ist jetzt die Konsequenz aus dem Fachwissen? Wenn da, weiß noch, die eine Frau schreibt so, ja, ob die Maßnahmen wirken, vielleicht ist es die Saisonalität. Oder da steht so ein Satz drin, wir wissen, dass die Maßnahmen wirken, wir können sie ja mit unseren Daten nicht belegen. Also da sind so viele unfassbar tolle Sätze. Ja, mein Lieblingssatz, RKI-Protokolle. Politischer Entschluss ist schon längst gefasst. Es müssen so viele Menschen so schnell wie möglich geimpft werden. Punkt. Und da hätte ich jetzt irgendwann gesagt, ja Leute, gute Arbeit. Und dann bei den zweiten Schulschließungen steht ihr auf und sagt, nicht mit uns, nicht mit unserer Expertise. Und da will ich kurz noch was hinzufügen. Man kann in den Protokollen erlesen, dass sie wussten, dass sie irgendwann einfach nicht mehr gefragt werden würden, wenn sie da so querschießen. Weil dann gab es den Expertenrat und dann gab es, und man kann richtig rauslesen, entweder wir machen halbwegs mit, oder vielleicht fragt uns niemand mehr. Oder vielleicht sind wir nicht mehr dabei. Kommt also ein psychologische Aspekt mit rein. Aber schlussendlich trotzdem, irgendwann hätte ich gesagt, ja, dann muss man halt irgendwie remonstrieren. Dann muss man öffentlich gehen und sagen, hier passiert was, was nicht in Ordnung ist.
Genau, also ich denke, ich stelle mir gerade vor, dann hätte das RKI ja volle in die Opposition gehen können.
Ja.
Ne? Also die hätten ja auch Öffentlichkeitsarbeit, hätten ja auch Möglichkeiten gehabt. Ne? Gut, eine Sache noch dazu. Ich habe verstanden, dass sogar diejenigen, die die Maßnahme nicht so schlimm fanden oder nicht so kritisch sahen, zumindest die Kritik teilen, dass das RKI unabhängiger sein muss, als es vorher war. Also nicht mehr weisungsgebunden an das Gesundheitsministerium. Gab es da irgendwelche Fortschritte bisher?
Nee. Also keine praktischen, die jetzt, da sind wir noch viel zu weit weg, glaube ich. Und die, also dazu gab es noch keine faktischen nächsten Schritte.
Aber das wäre ja wünschenswert.
Es wäre absolut wünschenswert. Es ist, also ich hoffe auch, dass Leute eigentlich verstehen, warum das so verquer ist. Wenn die Justiz sich Maßnahmen anguckt, die Regierung veranlasst hat, und die Justiz will prüfen, ob die verhältnismäßig sind, und dann führt die Regierung Aussagen an von einer Behörde, die ihr unterstellt sind, dann kann das nicht funktionieren. Das kann keine Prüfung bedeuten der Maßnahmen. Und wer das jetzt noch nicht, also diese Zusammenhänge, die muss man verstehen, wenn man das nächste Mal wenigstens wollen würde, dass das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel nicht die Schulschließung absegnet, obwohl dem Verfassungsgericht tolle Stellungnahmen vorlagen, die sagten, nee, so können wir das auf keinen Fall machen, aber sich dann zum Beispiel aufs RKI bezogen haben. Also das muss entkoppelt und entzogen werden, damit wir überhaupt davon sprechen können, dass es diese Gewaltenteilung dann jetzt in dem Beispiel gibt.
Es gibt ja nicht nur diese offiziellen Untersuchungsausschüsse. Ich habe einen Tweet bei Ihnen gelesen, ein Tweet, ein X, was auch immer. Sie sprechen davon, dass Sie sich mit dem Bürgermeister der Stadt getroffen hatten in Greifswald. Und dass es auch so eine Art, ja, Treffen zum Thema Corona gab, aber alles würde im Stillschweigen passieren. Da bin ich dann doch ein bisschen neugierig gewesen und wollte mal fragen, was wird denn da besprochen? Ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie da was verraten dürfen, weil es ja ein privates Treffen offensichtlich war. Dennoch fand ich es spannend, dass es quasi hinter verschlossenen Türen durchaus Gespräche über die Maßnahmen, Impfung und so weiter gibt. Und Sie waren offenbar Teil eines solchen Gespräches.
Mehrerer. Ich habe zwei Telefonate mit der Staatskanzlei von Mecklenburg-Vorpommern geführt. Das war in der Zeit, wo die Demonstrationen sehr aktiv waren. Und da merkte die Politik auch, in MV war es ein großes Geschehen, wir müssen jetzt irgendwas machen. Was hat sich für, also mit Kreisel kann ich auch sagen, aber das mit der Staatskanzlei war sehr interessant. Weil es stellte sich heraus, es ist eine reine Scheinbeteiligung. Und zwar eine reine Scheinbeteiligung. Also erstens hatte der Herr keine Ahnung von nichts, bin ich jetzt mal ganz gemein. Der hatte nicht eine Studie zu Masken gelesen und wollte halt einfach so tun, wir kommen den protestierenden Bürgern auf der Straße mal entgegen und hören euch, bla bla bla. Und dann habe ich dann beim zweiten Telefonat gesagt, wissen Sie was, wir drehen jetzt den Spieß um. Wenn Sie Interesse haben an Dialog, dann rufen Sie uns an. Weil es war immer dieses Bittstellerische. Ja, dann melden sie sich halt dann wieder, machen wir einen Termin. Ich so, nee. Sie machen dann den Termin mit uns. Also wenn Sie Interesse haben, dann müssten Sie doch auf uns zukommen nach dem zweiten Mal.
Wann war das in der Pandemie?
Das ist 21 gewesen. Ah, okay. Wo die Montagsdemonstrationen sehr, sehr groß wurden. Ja, wir hatten da in Wolgast, ich weiß den Zeitpunkt nicht mehr, wir hatten zwei Telefonate und das Greifswald-Gespräch war auch eher am Anfang, als die Demonstrationen einfach sehr groß waren. Greifswald wahnsinnig sozusagen maßnahmenkonform, ja, die Uniklinik hat eine Frau rausgeschmissen, die auf so einer Demo sich dann kritisch gemeldet hat. Aber trotzdem, der Bürgermeister und auch die Kirche kamen dann zusammen, aber dann war ganz schnell Kontaktschuld einfach. Ne? Wir wollen nicht mit denen vermeintlich schlimmen Leuten, die da demonstrieren, überhaupt gesprochen haben. Das haben wir von ganz Anfang an erlebt. Allein mit jemandem sprechen war da verboten. Und da, das ist auch bei diesem Kreisvertreffen so gewesen. Es sollte eigentlich nicht öffentlich werden. Und es stellte sich raus, dass die Leute, mit denen ich da gesprochen habe, ja, nicht viel jetzt intensiv Literaturrecherche betrieben haben, sondern einfach, die haben einfach reproduziert, was sie sonst so gehört haben.
Mhm. Gut, überrascht mich jetzt nicht so sehr, ehrlich gesagt. Nee. Ne? Also, aber es scheint so, als wären Sie überrascht gewesen damals, als es dann so gekommen
ist. Es gibt so Hochzeiten, wo ich vielleicht auch nicht mehr genügend Abstand habe, sondern empört bin, wo ich denke, ich höre mir jetzt von dir wieder dieses Argument an, wie jetzt zum Beispiel jetzt in der ARD oder vor ein paar Tagen in der ARD immer noch von den Bildern von Bergamo gesprochen. Und ich denke mir so, okay. Und dann brauchst dann aber auch meine Geduld zu sagen, okay, ich habe mich jetzt irgendwie da reingebissen, hab da so viel Wissen drüber und du nicht, ist okay. Ich habe es dann auch als in Ordnung aufgenommen. Für mich ging es auch bei den ganzen Sachen immer nur darum, dass wir überhaupt mal miteinander reden. Es muss noch gar nicht inhaltlich sein. Aber ich erinnere vielleicht an meine Telefonkonferenz mit den Programmverantwortlichen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da mit sehr hohen Programmverantwortlichen. 110.000 Menschen haben dafür unterschrieben und dann dachte ich so, ja, wir können das ja streamen. Und das wollten die natürlich nicht. Und waren dann erbost, dass wir veröffentlicht haben, was da gesprochen wird. Also diese absolute Transparenzverhinderung in allen Bereichen, die hat mich dann schon sehr gestört. Wir haben dann darüber berichtet und O-Töne fielen dann, O-Ton, wir können es den Menschen nicht zumuten, einen Professor zu hören, der das sagt und einen Professor, der was ganz anderes sagt. Mhm. Und das geht natürlich nicht.
Jetzt überlege ich, ob wir hier nochmal einen kleinen Faktencheck zu Bergamo machen, ob wir das mal hier noch in 3 Minuten unterbringen. Weil Sie sagen, die Leute reden immer noch darüber. Und das stimmt, ich höre das auch immer wieder, die Bilder von Bergamo. Sie haben sich da jetzt reingebissen. Was ist die Wahrheit über Bergamo? Okay, ich weiß, das ist ein bisschen populistisch, aber.
Ja, also das hat sogar der Hessische Rundfunk gemacht, glaube ich. Ne? Also der hat das Bild auseinandergenommen, dass es auf eine bestimmte Art und Weise abgeschnitten wurde. Dass man muss eins wissen, das waren ja diese, man kennt dieses Bild. Und es gab in jedem großen Armeelastwagen war genau ein Sarg. Einer. Also da waren jetzt nicht Massen von Särgen, die abtransportiert, sondern einer wegen der Infektionsschutzmaßnahmen damals schon. Und ich glaube, insgesamt waren es dann 13, aber ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, waren es dann 13 Leichen und es war auch irgendwas verboten vom Transport, was man normalerweise machen durfte. Und wenn man dann die Artikel dazu liest, ist zu dem Zeitpunkt kein ganz besonderes Sterbe- oder Erkrankungsgeschehen zu sehen. Aber das ist mein Kenntnisstand. Der ist auch publiziert, jetzt nicht nur bei mir, sondern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber die Bilder, und ich denke, da sind wir bei elementaren Themen, die Bilder haben ihre Wirkung geschafft. Lauterbach, Zitat, 80% unseres Erfolges oder so waren die Bilder aus Bergamo. Also diese Bilder haben absolut ihre Wirkung erzielt. Aber und ich bin seither vorsichtig mit allen Bildern auf allen Seiten. Ja, jemand zeigt mir U-Boote von Geimpften im Blut, dann denke ich so, kann ich nicht nachweisen, ist für mich schwierig. Ne? Ich glaube, ich habe da auch so eine Distanz dazu entwickelt, zu sagen, gib mir doch irgendwas Faktisches, irgendwelche Zahlen, aber das ist mein Stand.
Was meinten Sie gerade, U-Boote von Geimpften?
Naja, es gibt ja auf beiden Seiten dann so viel
Abstruses. Sie meinen auch, dass dann irgendwelche Chips irgendwie da
verimpft wurden. Es gab so viel.
Es gab ganz viele schräge Ideen. Ich habe auch irgendwann mal gesagt, ich weiß nur, für mich ist es nicht. Ich glaube, es ist einfach nicht notwendig für ganz viele Leute und damit war die Sache für mich gegessen. Also ich tendiere dann zur sparsamen Erklärung, sagen wir es mal so.
Mir war dabei einfach wichtig, ich habe es letztens auf einer Veranstaltung erlebt, Angsterzeugung, Fake News, Empörungsmanagement sind nicht nur da, sie sind überall. Und da einfach zu gucken, okay, was will die Person eigentlich an mich herantragen, was mache ich, ist das eine relevante Information, wie verifiziere ich die und wenn nicht, was mache ich überhaupt damit?
Aber das ist auch ein guter Punkt, weil natürlich auch extrem viele Fake News auch bei Telegram rumgegangen sind und das auch, sagen wir mal, dieses kritische Spektrum, ich verallgemeinere, auch bestimmte Angst Mechanismen verwendet hat, absolut. Ich denke, das kann man nicht abstreiten, das ist auch ein guter Punkt. Ich glaube, es ist unstrittig zu sagen, dass wir zumindest, also dass wir in der Corona-Krise sehr genau bestimmte psychodynamische Prozesse sehr gut betrachten konnten. Und das ist ja auch nicht von ungefähr, weil wir hatten ja auch bestimmte Verhaltensökonomen, ich glaube, so heißt das, ne, die für die Verhaltenssteuerung zuständig waren. Ein Stichwort ist Nudging. Das gibt's nicht erst seit Corona. Ich glaube, Sie beschreiben in einem Ihrer Artikel, dass unter Obama ein Cass Sunstein eingestellt wurde. 2009 war das. Und damit ging das irgendwie los. Zumindest augenscheinlich. Ich meine, Edward Bernays und so weiter, das gab's alles schon vorher. Also PR und Werbung und Beeinflussung. Aber vielleicht können wir da uns noch mal ein bisschen reinfuchsen, weil ich glaube, das ist schon noch mal spannend und vor allem, und das haben, ich bin so froh, dass Sie das im Vorgespräch gesagt haben, wo die Verhaltensexperten aus der Pandemie heute sind. Also die sind nämlich nicht irgendwie weggegangen, ja? Die machen jetzt nicht Urlaub irgendwo in der Karibik und genießen ihren Ruhestand. Nein, 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 die sind ja noch in anderen Bereichen zuständig. Also ich weiß, jetzt habe ich viel gesagt, aber vielleicht können wir erstmal schauen, wie war die Verhaltensökonomie relevant in der Pandemie und diese Leute, die da zuständig waren, ich nenne einen Namen, Bettina Rockenback, Verhaltensforscherin. Wo ist sie heute? Und da sind bestimmt noch andere Namen, die ich jetzt nicht kenne. Was machen die? Wo sind die?
Ja, das ist natürlich ein Riesenfeld, ne? Aber im Bundeskanzleramt gibt es ein Referat, das wir bezahlen. Das nennt sich Wirksam Regieren. Das heißt wirklich so. Die Initiative hat Frau Merkel gestartet 2015. Das heißt, Sie haben das richtig recherchiert. Das begann in Amerika und viele Leute sagen mir auch, hey, Nudging, das gibt's schon immer. Ja, also ich denke, ein Teil davon ist einfach Herrschaftsinstrument. Ja, also Dinge falsch oder verführerisch darstellen oder Leute zu etwas drängen, subtil, ist überhaupt nichts Neues. Da gebe ich sozusagen diesem Straßen-Knowledge recht, ja, das kennt man. Aber der Punkt hier ist eigentlich, dass professionell systematisch dafür gesorgt wird, dass Maßnahmen zugestimmt wird, die der Normalbürger so nicht akzeptieren würde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Sie haben ja richtig gesagt, die Zustimmungswerte waren ja extrem hoch für die Maßnahmen. Es ist ja nicht so, dass ein totalitäres Regime sich durchgesetzt hat. Die Leute wollten bitte mehr Maßnahmen, ja? Die Lehrer wollten mehr Maßnahmen von den und die Eltern wollten mehr Maßnahmen. Es ist nicht so, dass jemand von oben kam. Das wollten die alle. Und jetzt haben wir sozusagen seit 2015, habe ich in meinem Artikel auch gemacht, man könnte ja sagen, ja, die Migrationsdebatte startet da stark. Da brauchte man also Fachleute, die jetzt diese Politik die erklären, weil diese wirksam regieren Gruppe, die nennt sich auch von Bürger für Bürger oder so oder Mitbürger, ja. Das heißt, die nutzen natürlich ihre eigenen Strategien schon in der Kommunikation von sich selber, Partizipation, Mitbeteiligung und so. Und zu Corona hatten wir dann sozusagen permanent Studien laufen. Cosmo-Studie ist sehr bekannt unter Frau Beetsch, Uni Erfurt, die ganze Zeit geguckt hat, wie ist die Zustimmung? Und das nannten sich Wellen, Untersuchungswellen, ja, spannenderweise Wellen, Infektionswellen, hat immer geguckt, wie reagieren die Leute. Und die saß auch in den Gremien, Expertenrat drinne und hat natürlich sozusagen reingeben können, wo steht denn die Bevölkerung. Das heißt, wir brauchen natürlich jemanden, der misst, wie ist die Zustimmung der Bevölkerung und welche Politik kann man vielleicht noch machen und welche nicht. Herr Habeck hat ja diesen Satz gesagt zu diesem Energie- oder Heizungsgesetz. Ja, wir haben es mal ausprobiert und wollten wissen, wie die Leute reagieren. Das wird ganz öffentlich gesagt, ja. Auch in der EU wird von Nudging sogar gesprochen und da wird jemand gepraised fürs Nudging. Und die Leute haben halt während Corona geguckt, was passiert da, wie reagieren die Leute. Und ich denke, für jeden offensichtlich sind offensichtlichere Techniken wie Angsterzeugung, also die Bilder von Bergamo sind ideal. Und gleichzeitig, wie kommuniziere ich? Also zum Beispiel, wir können mal ein paar Sachen rausnehmen. Der Slogan Pandemie der Ungeimpften, der erst in Amerika gecoint wurde, und dann schwappte der rüber, obwohl das fachlich schon längst gelaufen war, das Thema, dass es das nicht gibt. Solidarität, Zugehörigkeit, das sind alles so Angriffsvektoren, wo der Mensch eine Maßnahme mitmachen würde, die er normalerweise eigentlich ablehnen würde. Und das wurde die ganze Zeit gemessen. In RKI-Protokollen, auf die ich mich sehr gerne beziehe, gibt es zum Beispiel diesen tollen Satz, da wird ein Dashboard offline geschaltet, wo eigentlich Impfnebenwirkungen sozusagen veröffentlicht worden sind. Und dann schreibt das RKI, ja, das findet sich so oft, das muss gut kommuniziert werden. Das muss gut kommuniziert werden. Da gibt es ganz oft den Punkt, so als der Genesenenstatus verändert wurde. Das muss gut kommuniziert werden. Das heißt, wir brauchten Sozialwissenschaftler, Verhaltenswissenschaftler, die diese Maßnahmen kommunizieren und wissen, wie bewirkt man jetzt Zustimmung. Und wir haben die Konformität schon besprochen. Vielleicht kann ich dazu noch dieses eine Beispiel sagen. Wann man immer hellhörig werden sollte, ist, wenn jemand davon sagt, wir sind uns alle einig, die Wissenschaft ist sich einig oder alle. Und das ist das Konformitätsexperiment in klein angewandt. The Science oder der Konsens, weil da haben wir schon die Gruppe, der Mehrheit hat etwas beschlossen und die Verhaltenswissenschaftler wissen dann, dass nur ein minimaler Bruchteil dagegen aufbegehren würde. Das ist sozusagen die angewandte Verhaltensforschung. Und Sie haben jetzt die Frau benannt, die ist jetzt aktuell zur Präsidentin der Leopoldina gewählt worden. Und
die erste Frau.
Genau, zum ersten Mal, das wird gefeiert, das finde ich auch toll. Sie hat selber in ihrer Forschung beschreibt sie, wie man Leute sozusagen zu Verhalten bringen kann, also im Fachgebiet reden wir von einem Zielverhalten. Es gibt jemand, der hat ein Zielverhalten für ausgegeben. Und dann ist die Frage, das heißt dann Entscheidungsarchitektur, wie kriegt man jemand dazu, das auch zu tun? Und die Frau hat sich zum Beispiel viel damit beschäftigt, wie kriegt man Leute zu einem Verhalten unter der Prämisse, dass man es für andere tut, weil wir natürlich sehr soziale Wesen sind, wäre das ein Mega-Hebel, also wir impfen uns nicht nur für uns, sondern auch für andere, dass man sagt, du machst es auch für andere, weil wir sind an sich sehr sozial und die Verhaltenswissenschaften nutzt es und wo die Leute jetzt sind, das hatten Sie auch gefragt, Frau Beetsch zum Beispiel, mit einer anderen Frau, die auch in der RKI-Risikokommunikation war, die arbeitet jetzt am Thema Klima.
Also Frau Beetsch war vorher beim RKI?
Die war an der Uni Erfurt.
Ah, okay, Entschuldigung.
Und hat da die Kosmos-Studie gemacht, kann jeder auch nachlesen. Und hat aber auch im Expertenrat gesessen und hat beraten. Und eine andere Frau, deren Name ich jetzt leider vergessen habe, saß beim RKI mit und hat die Krisenkommunikation. Da gab es auch so ganz, ganz schlimme, wirklich infantilste Kommunikation, der Fakten-Sandwich. Ja, in der Mitte ist so, also das war alles so, ich dachte, das ist so eine Kommunikation für Achtjährige. Das soll jetzt nicht gemein klingen, aber manchmal war es dann wirklich so absurd. Und das ist einfach die Expertise der Leute. Wie kommuniziere ich was und wie bewirke ich Zustimmung? Und das sehen wir jetzt in anderen Feldern auch. Und Klima wäre jetzt eins, wo es darum geht, und das ist ein Zitat von Frau Beetsch, wenn wir das Verhalten der Menschen verstehen, können wir es auch verändern? Und die großen Fragen, die natürlich dahinter stehen, sind erstens, wer bestimmt das Zielverhalten? Frau Beetsch zum Beispiel in dem Fall hätte das Zielverhalten, ganz viele Menschen impfen. Aber wie kommt sie zu dem Zielverhalten? Wer gibt es vor? Fließen die Förderungen dahin oder was soll das sein? Und dahinter steckt was ganz anderes, was mich sehr beschäftigt. Was für ein Menschenbild, was für eine Weltsicht steckt hinter der Annahme, dass man das Zielverhalten anderer Leute bestimmt und sie dann dazu hinbringen muss. Das ist für mich völlig unverständlich und weit weg von einem mündigen Bürger. Das ist für mich, das klingt wie Kinder und Erwachsene, Kinder und Eltern. Ich finde das grässlich.
Mhm. Kurz zu der Frau Hockenback. Ich hätte es vielleicht mir aufschreiben sollen. Wo war die denn vorher tätig, wenn sie jetzt bald Leiterin der Leopoldina ist?
Die hatte ein eigenes Forschungsinstitut. Die hat geforscht im Bereich der Verhaltensökonomie. Ich habe die Uni jetzt vergessen und dann ist sie gewechselt.
Okay.
Aber das Zitat, was ich gebracht habe, das war noch aus dem Labor, wo sie vorher arbeitete.
Mhm. Aber hatte sie denn dann überhaupt was mit den Corona-Maßnahmen zu tun?
Nee, sie hatte mit den Corona-Maßnahmen nichts zu tun. Da war es wirklich Frau Beetsch maßgeblich, die jetzt sozusagen zur Klimawandel Verhaltensökonomie gewechselt ist.
Gut, dass wir das auseinandergehalten haben. Dann habe ich das vielleicht selber ein bisschen verwirrt, weil ich da so ganz aufgeregt bin, wenn es um so Verhaltensforscher und Ökonomie geht, weil ich das einen sehr spannenden Bereich finde. Es ist ja jetzt nicht untypisch, das haben Sie auch gesagt, dass diese Methoden angewandt werden. Die Frage, die ich mir dann auch manchmal gestellt habe, ist, wann ist es denn notwendig? Ist es denn manchmal auch berechtigt, Angst zu haben, wenn etwas wirklich jetzt schlimm ist?
Absolut. Also da kommen wir vielleicht am Anfang zurück. Wenn ich im Wald wäre und auf mich läuft eine Gefahr zu, dann wir Menschen haben ja Angst, damit sie uns hilft. Angst ist ja total hilfreich. Aber immer in dem Augenblick, wo meine Angst nicht mit der Gefahr mehr im Verhältnis ist, dann wird es schwierig. Und in meinem Fall muss ich ja die Angst selber einschätzen, also ich muss die Gefahr selber einschätzen, das Risiko. Das können wir hier ja gar nicht. Also, oder schwer. Wir haben Vertrauen Leuten, die sagen, oder einem Arzt, wir müssen jetzt operieren, das ist wahnsinnig gefährlich. Ich kann das nicht selber einschätzen. Und in der Gesellschaft, in der wir leben, müssen wir natürlich manchmal vertrauen. Muss ich sagen, ey, Ich habe keine Ahnung davon, das ist dein Fachgebiet. Ich hoffe, du erzählst mir was Ehrliches. Und natürlich brauchen wir Angst als Menschen. Das ist super wichtig. Angst macht uns wach, schnell, ich kann einem Risiko entgehen. Wenn ich Angst bekomme, weil es kommt eine Gefahr auf mich oder meine Familie zu, dann bin ich der Angst dankbar und sage, danke Angst, du hast mich hergebracht. Aus der Sportforschung wissen wir, dass wir sozusagen 20-25% Leistung abrufen können in einer Notsituation. Die haben wir sonst nicht. Sind wir schneller, stärker, besser? Brauchen wir also. Missbrauch von Angst ist eben dann, wenn Angsterzeugung als Herrschaftsinstrument benutzt wird und zu der Angst, die gemacht wird, induziert wird, keine äquivalente Gefahr mehr dasteht. Und das ist hier ganz offensichtlich passiert.
Ja, Sie zitieren da auch, was Sie gerade gesagt haben, Sie zitieren da Rainer Mausfeld in einem Artikel, der mit der Überschrift "Mit Verhaltensökonomie wirksam regieren", das Thema, was wir eben gerade besprochen haben. Ein kleiner Exkurs, ja, ich komme ja aus der Medienarbeit, die Sie veröffentlichen auch manchmal in der Berliner Zeitung, aber dieser Artikel wurde dort nicht veröffentlicht. Ich will jetzt gar nichts Schlimmes über die Berliner Zeitung sagen, weil ich schätze die Arbeit dort sehr. Ich finde es super, dass sie dieses Open-Source-Format haben. Nichtsdestoweniger fand ich es zumindest interessant, dass sie diesen Artikel dort nicht veröffentlicht haben. Ich habe den gelesen, gab es jetzt keine handwerklichen Mängel sozusagen. Und jetzt können wir wahrscheinlich nur spekulieren, ne?
Ja, es gibt Sachen, die kann ich sagen und Sachen, die kann ich noch nicht sagen dazu. Man kann feststellen, dass meine Artikel bei der Berliner Zeitung eigentlich immer angenommen wurden und sie wurden sehr, sehr gut lektoriert und redigiert, weil natürlich klar war, bei dem Thema Corona ganz heikel, alle nur gucken. Und dann gab es Kampagnen gegen diese Open-Source-Bereich, gab es eine Kampagne von Übermedien und dann wurde ich zum Beispiel darin als Aktivist beschrieben. Und dann plötzlich, seitdem wird kein Artikel mehr von mir da angenommen. Warum ist jetzt erstmal noch offen? Man muss vielleicht dazu sagen, dass meine Artikel mit die meist aufgerufenen, weil ich jetzt besser bin als andere, ich glaube, ich fasse einfach ein Thema an, was sich nicht jeder traut, die waren sehr, sehr beliebt bei den Leuten. Und bei dem Thema fand ich dann auch interessant, weil da geht es ein bisschen tiefgehender um die Frage, was davon erleben wir jetzt weiterhin, ja, was sind die drunterliegenden Mechanismen, der Text sollte nicht kommen.
Interessant, also es könnte ja auch so eine sanfte Kontaktschuld sein, kann auch wieder vorübergehen, die Zeiten ändern sich, Dinge werden umgebaut, ähnlich wie das war jetzt ein schöner Übergang, der Umbau der ständigen Impfkommission. Das fand ich spannend, das habe ich nämlich gar nicht mitbekommen, erst seitdem ich Ihre Artikel lese. Ich werde natürlich alles unten verlinken. Ich finde es super, wer da up-to-date sein will. Ich glaube, der ist bei Ihnen sehr gut aufgehoben. Jedenfalls, können Sie vielleicht mal erklären, was da eigentlich umgebaut wird bei der ständigen Impfkommission und warum Sie das für problematisch halten?
Genau, also das ist auch eigentlich eine größere Geschichte, aber ums Kleinste, die STIKO, also die ständige Impfkommission, hat sich ja in der Pandemiepolitik nicht immer so verhalten, wie es die Politik wollte. Wir erinnern mal an Herrn Mertens, den Vorsitzenden, der gesagt hat, ich würde meine Kinder nicht impfen. Danach gab es richtig Alarm. Noch in der Sendung hat ihm jemand gesagt, wie können Sie das sagen? Und er so, na, was soll ich denn sagen? Ich würde es nicht machen. Die STIKO war nicht so schnell, wie die Politik es wollte. Ich habe ja den Satz gesagt, was die Politik wollte, was die Impfung angeht. So schnell wie möglich und jeden, so viele wie möglich. In den RKI-Protokollen steht drin, es ist unfassbar. Da steht drin, pädiatrische Fachverbände sehen das kritisch, die STIKO hat auch noch keine Empfehlung, die Politik bereitet schon die Impfung vor. Für Kinder und Jugendliche. Unfassbar. Und das heißt, die STIKO war manchmal zu langsam. Sie haben ja danach doch alles mitgemacht. Ja, bis zur Impfung von Kindern von 6 Monaten. Für Fremdschutz, den es nicht gab. Ja, das kann man einfach nicht glauben. Und jedenfalls war es dann irgendwann so, dass Herr Lauterbach hat dann die Zeiten geändert, wie lange man da drin sein darf, plötzlich. Und das hat dann den Umbau zur Folge sozusagen. Und worauf Sie auch anspielen, ist dann, dass dann der STIKO-Leiter Mertens ist ja gegangen, dann kam neuer und dann gab es neue Sitzungen. Und dann sollten jetzt auch die Verhaltenspsychologen mehr in die STIKO. Also wir haben jetzt sozusagen Protokolle. Neuerdings sind die Protokolle der STIKO auch weitaus dünner als vorher. Es gibt jetzt plötzlich auch Schwärzungen, die hatte ich da vorher noch nie gesehen. Und da steht drin, Frau Beetsch ist da auch mal dabei und sagt halt, ja, das Vertrauen in Impfung generell ist eingebrochen. Und zwar massiv. Das wissen auch alle. Das ist auch ein internationales Phänomen. Und was machen wir jetzt? Wir machen jetzt nicht bessere Impfempfehlungen oder evidentere Impfempfehlungen. Wir brauchen jetzt Kommunikationswissenschaftler und Verhaltenswissenschaftler, um den Menschen es besser zu erklären. Und das ist nicht nur bei der STIKO so, das ist auch in anderen Fällen auch so. Es ist jetzt nicht so wie, oh, da haben wir wohl Mist gebaut. Ja, wenn ich ein Produkt verkaufe, ein Wasser oder was weiß ich, oder ein Roller, und die Leute verlieren das Produkt, vertrauen in mein Produkt, dann würde ich sagen, was ist mit meinem Produkt los? Aber das ist nicht so. Und da haben wir jetzt ein Umschwenken in andere Formen der Kommunikation, und eine Einbindung von Verhaltenswissenschaftlern in die STIKO vermehrt.
Und das macht schon einen großen Unterschied, weil wir Sie jetzt gerade so anschaulich sagten, man macht nicht das Produkt besser oder ist vielleicht dort evidenzbasierter unterwegs, sondern man versucht es besser zu kommunizieren. Was ich daraus auch höre und was ich auch im Gespräch mit Herrn Tögel gelernt habe, ist, dass die öffentliche Meinung essentiell ist. Und es ist, sonst würde man da nicht so viel Geld reinbuttern, um diese auch zu steuern und zu beeinflussen und so viele Ressourcen da reinstecken. Was ich dann natürlich spannend finde, ist, weil viele Leute hatten ja so ein gewisses Ohnmachtsgefühl, ne? Oh, der Staat entscheidet, okay, ich rede auch über mich in diesem Zusammenhang, so ein Ohnmachtsgefühl, ich kann nichts mehr machen, die Leute entscheiden über mich und dann wollen sie mich auch noch pieksen, ja, verniedlicht gesagt. Aber es ist ja trotzdem so, dass man, jetzt stelle ich fest, wow, die öffentliche Meinung, das, was die Menschen denken da draußen, ist essentiell für die Entscheidungen, die getroffen werden. Weshalb es ja umso wichtiger ist, seine Meinung auch kundzutun. Es muss nicht aggressiv sein oder hasserfüllt, wie auch immer, sondern ganz normal. Weil je mehr Leute das als selbstverständlich empfinden, desto eher kann man doch diesen, ja, dieser Verhaltensmanipulation oder dieser zielgerichteten Verhaltensmanipulation auch irgendwie entgegentreten. Ist das, verstehe ich das richtig?
Würde ich auch so sagen und sagt die Verhaltensforschung auch. Also das Ash-Konformitätsexperiment sagt ja genau das. Das sagt ja so, sobald einer aufsteht und seine Meinung äußert, ne, und für die Zuschauer, die es nicht wissen, die können es einmal nachlesen, da geht es ja darum, dass jemand, eine Autorität behauptet, etwas sei so und so lang und es ist offensichtlich falsch. Und alle anderen sind aber eingeweiht und sagen, ja, nee, stimmt, das ist wirklich so lang. Und nur einer sagt, hä, nee, das ist niemals so lang, das sehe ich doch. Und wenn es nur einer tut, dann ist die Rate der Leute, die sozusagen dann plötzlich in dieser Gruppe aufstehen und sagen, nee, stimmt, ich sehe es auch ein bisschen anders, die schießt einfach nach oben. Und ich würde Ihnen da zustimmen, dass den Leuten, die diese Politik jetzt in dem Fall, wir reden ja über Corona, zu verantworten haben, dass die auch wussten, inklusive öffentlich-rechtlicher Rundfunk, dass die Zustimmung der Leute basiert auf deren Informiertheit und auf deren eigenen Äußerungen. Und daher auch meiner Meinung nach das ganz schnelle Framing von Leuten, die die Maßnahmen angezweifelt haben. Man musste frühzeitig die übelsten Ausgrenzungsmechanismen an Start bringen, und Ausgrenzung ist Aggression, um klarzumachen, ne, also bestrafe einen, erziehe viele, wenn du dich äußerst. Und wir hatten alles, wir hatten Kündigungen, was ich erlebt habe, ist unfassbar. Sozusagen meine Familie wurde bedroht und andere. Und ich bin irgendwie so ein grüner Linker im Prinzip, der da irgendwie mit Freunden auf dem Marktplatz war und getrommelt hat und gedachte, lass uns mal darüber reden, ob das verhältnismäßig ist. Was, ich wurde von der Antifa begutachtet sozusagen, ja. Und also die Gefahr, in die man ging, wenn man sich geäußert hat, war real. Sie war real. Weshalb man auch Verständnis haben kann für Leute, die sich nicht äußern. Aber, es musste dafür gesorgt werden, dass so wenig wie möglich Menschen eigentlich aufbegehren. Und ich finde es auch gut, was Sie sagen, und ist eigentlich wichtig, die eigene Stellungnahme zu etwas, das eigene Wort erheben, ist enorm kraftvoll. Aber in den Zeiten, in denen wir leben, erfordert es auch eine Menge Mut. Und die Menschen sind mehrheitlich verängstigt. Egal aus welchen Gründen, sind sie verängstigt. Und das ist natürlich für eine Demokratie im Prinzip, egal vom Thema unabhängig, eine Katastrophe.
Mhm. Das Einzige, wo ich da jetzt vielleicht noch mal was dagegen sagen würde, ist, Sie meinten eben ja, wenn einer aufsteht, dann folgen die anderen. Aber das war ja in Ihrem Fall eben nicht so, ne? Als Sie dann bei der Kita gedacht haben, okay, jetzt kommen die anderen doch mit, wenn ich jetzt auch sage, wir wollen bei der Schließung nicht mitmachen, die anderen kamen dann doch nicht.
Das stimmt. In der großen Masse hat es anscheinend ein Limit.
Aha.
Und muss man sich einfach eingestehen, dass es wahrscheinlich so wäre. Aber wie, ich könnte mich nur wiederholen, ich könnte es trotzdem nicht von mir verantworten, zu sagen, naja, es werden ja eh nur 25% mitmachen, das sagt die Forschung, also sage ich jetzt nichts. Mhm. Würde für mich auch nicht gehen. Aber das stimmt.
Ich habe noch ein Thema, und das ist mir noch wichtig, die Frage nämlich nach Versöhnung. Der Spiegel hat vor kurzem einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift, es wird Zeit, dass wir einander verzeihen. Ich gebe zu, es war hinter einer Bezahlschranke, also habe ich mich jetzt nur an der Überschrift bedient. Okay, ne, das will ich jetzt hier ganz offen sagen. Ich fand interessant, da die Tweets drunter zu lesen, und eine Frau oder ein Mann war sichtlich empört darüber. Und sie oder er sagte, es ist an der Zeit, dass ihr begreift, dass das nie der Fall sein wird. Ich kann die Ungeheuerlichkeiten, die ich als Ungeimpfte ertragen musste, nicht vergessen und nicht verzeihen. Und da fragt man sich schon, oder ich habe mir die Frage gestellt, wird es jemals eine Versöhnung geben?
Die Frage kann ich nicht beantworten, aber ich auf den Veranstaltungen, die ich bin, erlebe ich ein enormes Ohnmachtsgefühl, was immer noch in Leuten steckt, was sich in Empörung und Wut äußert. Und viele Leute reden einfach nur noch von Handschellen und von Bestrafung. Das ist erstmal auch ihr Recht, würde ich sagen. Ich sage jetzt mal ganz kurz, meine Meinung dazu ist, wenn ich mich in meiner Empörung, wenn ich darauf warte, dass die anderen um Verzeihung bitten, kann es sein, dass ich ewig warte. Also ich denke, der verantwortungsvolle Umgang wäre zu sagen, was brauche ich, jetzt in meinem Fall Bastian Barucker, um diese Zeit nicht ad acta zu legen, aber irgendwie Frieden zu finden. Weil ich will mich ja auch nicht dauernd im Corona-Rad drehen. So, und das ist gar nicht einfach. Also muss ich sagen, es ist gar nicht einfach, weil das Leben oder das Wohl von Kindern wurde gefährdet, von alten Menschen. Die körperliche Unversehrtheit stand auf dem Spiel. Wir standen kurz davor, dass es verpflichtend gewesen wäre, dass wir uns diesen Impfstoff hätten initiieren müssen. Das heißt, das ist, nehmen wir mal nur Menschen an, die zum Beispiel Missbrauch erlebt haben oder irgendwas in der Vergangenheit, für die ist das ein Wahnsinn gewesen. Das heißt, es ist wahnsinnig viel passiert. Versöhnung aus meiner beruflichen Hintergrund, glaube ich, kann nur passieren, wenn die Menschen, die auch mitverantwortlich sind, äußern, was geschehen ist, wo ihre Mitverantwortung liegt und dass sie es anerkennen. Ich mag mal das Thema Schuld völlig rauslassen, weil wir sind sowieso so schuldbelastet. Verantwortung ist mein Lieblingswort. Ich glaube, dass die Opfer, ich sage jetzt mal Opfer, ja, oder die Leidtragenden, meine Erfahrung zeigt, die könnten verzeihen, wenn die anderen ehrlich mitteilen, was passiert ist. Auch von ihren eigenen Ängsten und Nöten sprechen. Ich habe gedacht, ich kann nicht anders, weil ich verliere meinen Job, wenn ich jetzt sage, was ehrlich ist. Ich hätte ziemlich sicher Mitgefühl auch. Ich könnte das verstehen. Aber dann wiederum brauchst du den zweiten Part, und den müssen wir uns selber organisieren als Bürger, dass die Leid erlebt haben, dass sie das äußern dürfen. Weil bei vielen Leuten erlebe ich ein angestautes Leid, was immer nur so ein bisschen hochkommt. Die könnten eine Stunde erzählen, was sie alles erlebt haben. Eigentlich müsste jeder sozusagen ein therapeutisches Schreiben, ein Buch über seine Erzählung schreiben, um irgendwann zu sagen, so war's, es war schrecklich, ich will es nie wieder erleben, aber ich kann jetzt wieder hier sein. Ich kann jetzt wieder hier und jetzt sein. Und das ist ein enormer Prozess. Und im besten Fall passiert beides in Anwesenheit von beiden Seiten. Das gibt's auch aus anderen internationalen Zusammenhängen sozusagen, weil, und das ist was mir wichtig ist, manchmal ist es so, dass derjenige, der das Leid erzeugt hat, erst versteht, was er getan hat, wenn er wirklich sieht, was beim anderen geschehen ist. Und damit meine ich auch, dass alle Emotionen involviert sein dürfen. Das kann manchmal so diesen Panzer zerbrechen von Fakten und dann einfach nur sieht, boah, die Frau weint oder der Mann weint, weil seine Angehörigen sind gestorben. Oder meine Oma zum Beispiel ist Krankenschwester, die durfte nicht mehr zur Ostsee. Die Frau war 90, die war Krankenschwester. Die hat gesagt, weißt du was, Basti, ich kenne mich mit Impfung aus. Ich will das einfach nicht. Und diese ganzen Schicksale, meinst du, es ist nur eins, es gibt viel schlimmere, die müssten ausgesprochen werden dürfen und sie müssten gehört werden. Und zwar unzensiert. Ja. Und dann gäbe es schon Wege, glaube ich, aber die sind langwierig, braucht wieder viel Mut. Aber ich glaube, dass es gehen würde.
Ja, das ist spannend, was Sie sagen. Das erinnert mich an so Zwiegespräche, die Joachim Marz auch nach dem Fall der Mauer geführt hat zwischen Wessis und Ossis. Oder auch die Mediationen, die Marshall Rosenberg, hier Autor von Gewaltfreie Kommunikation, kennen Sie natürlich, ja, das ist mir schon klar, die auch da geführt wurden und Leute zusammengekommen sind, also Israelis und Palästinenser und so weiter und so fort. Ja, das ist schon, für manche klingt das so nach so Psychokram, aber es funktioniert halt, ja. Muss man auch sagen. Weil ich hatte zum Beispiel eine kleine Anekdote nur, weil ich auch nicht verstehen konnte, wie kann man für eine Impfpflicht sein, ja. Und dann erinnere ich mich, ein befreundetes Paar, sie hatte zu der Zeit eine schwere, also eine Erkrankung und musste regelmäßig ins Krankenhaus. Und auch wie es zu der Erkrankung kam, wirklich furchtbar, ja. Junge Frau, so in meinem Alter oder noch jünger auf jeden Fall. Und sie sagte, ja, ich war für die Impfpflicht, weil ich wollte doch einfach, dass es aufhört. Ich musste ins Krankenhaus, mein Mann durfte nicht mitkommen und so weiter. Das war noch in dieser Zwischenzeit. Und hätte sich doch jeder impfen lassen, dann hätte er mitkommen können und dann wäre das alles vorbei gewesen. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, ja Mann, aus ihrer Sicht ist es total nachvollziehbar, warum sie für eine Impfpflicht ist.
Ja.
Ja. Und da war das dann auch, das war dann so ein Game Changer für mich persönlich, wo ich dann dachte, ah ja doch, man kann dafür sein, so sehr ich es auch wirklich fundamental abgelehnt habe. Und sie das übrigens auch verstanden hat. Und das ist ja so eine Art Zwiegespräch, Leid, was da stattgefunden hat. Einfach zwischen zwei Freunden, zwei Bekannten. Und es funktioniert, ja. Es ist halt nur aktuell sehr verhärtet, ne. Das ist,
Darf ich dazu noch einen Satz sagen? Klar. Jedes Verhalten hat irgendeine Ursache und eine nachvollziehbare Ursache, wenn man sich für den anderen interessieren würde. Das ist egal für wen. Und in dem Fall ist ja das Gemeine, dass diese Leute so getäuscht wurden. Sie haben für eine Impfpflicht plädiert unter völlig falschen Vorgaben, was das kann. Das ist ja das Gemeine. Die Leute wurden ja nicht informiert. Und das ist so das Fiese, wo dann natürlich manche sagen, wir brauchen auch Gerechtigkeit, wie es überhaupt dazu kam. Und da gebe ich den Leuten recht, die sagen, wir brauchen halt auch irgendeine Form von rechtlicher Aufarbeitung. Natürlich, weil um versöhnen zu können, muss Recht und Unrecht auch ausgesprochen und anerkannt werden. Wir können jetzt nicht so tun, als ja, dann müssen wir jetzt ein bisschen verzeihen und ein paar Fehler zugestanden. Nein, es ist Unrecht passiert und Leidtragende brauchen die Anerkennung der Tat und auch der Täter oder Verantwortlichen, damit es die Verantwortlichkeiten geklärt sind. Das hast du getan, das war nicht mein Fehler, das hast du getan. Das muss auseinanderklamüsert werden. Und mein Stand ist in all meinen Arbeiten ist immer, jeder tut in jedem Augenblick sein Bestmögliches. Jeder, auch der, der die Impfpflicht fordert. Und dahinter verbirgt sich dann eine Geschichte, wie kommt es eigentlich zu dieser Forderung? Und die Geschichte braucht genauso Gehör wie der von der Person, die unter der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zum Beispiel gelitten hat.
Das war auch für mich ein Perspektivwechsel, also fundamentaler Natur, als ich gelernt habe, ja, jeder tut sein Bestes in jedem Moment. Und ich weiß, viele Leute da werden jetzt sich denken, das kann doch gar nicht sein. Es mag nicht besonders gut sein, was der Mensch gerade in dem Augenblick tut, aber es ist das Beste, was er gerade tun kann. Und wenn man so durch die Welt geht, es erübrigt sich so viel auf einmal. Man nimmt nichts mehr persönlich, ne? Wenn ich über einen Gehsteig mit dem Fahrrad fahre und einer, ne? Ja, es ist nicht persönlich gegen mich gerichtet oder sowas. Das verändert wirklich vieles. Sie sagen, dass eine emotionale, reife Bevölkerung gefährlich für die herrschende Klasse wäre. Das finde ich interessant, weil wir jetzt auch viel über Ängste und auch die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert und so weiter geredet haben. Aber bedeutet das dann eigentlich, dass die politische Führung bewusst eine emotional unreife Bevölkerung produziert? Weil ich habe eher den Eindruck, dass die politische Führung genauso emotional unreif ist. Deswegen kann ich mir das eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass da sowas gesteuert wird.
Ja, ich habe ja extra auch nicht geschrieben, dass es gesteuert wird, weil ich es nicht nachweisen könnte oder belegen könnte. Ich würde fast meinen, dass es einfach, ich spreche immer so ein bisschen von einem Drogendealer-süchtigen Verhältnis. Ja, also die politische Klasse braucht Leute, die ihnen hinterherlaufen und Verantwortung abgeben und komm, gib mir das nächste Wahlversprechen, dann fühle ich mich sicherer oder gib mir das nächste hoffnungsvolle Wahlprogramm. Und die anderen sind weiterhin in dieser Verfassung, ja, Demokratie heißt, ich wähle und dann macht ihr das, ich übertreibe jetzt mal und gebe meine Verantwortung ab. Ich lasse mir weiterhin Angst machen von euch. Ich lasse meine Wut oder so gerne ablenken auf die anderen oder auf irgendwelche Randgruppen. Da mache ich mit. Aber ich brauche mich nie selber so ganz kümmern um Demokratie oder um mein Leben, ja. Und die haben irgendwie so ein Verhältnis zusammen, würde ich sagen. Ich glaube nicht mal, dass es eine Steuerung braucht, weil es einfach passt so. Also ich höre meine Nachrichten, dann kriege ich wieder irgendwas vorgesetzt. Dann denke ich, ah, ist ja super, die diskutieren alle und dann wähle ich wieder. Also dafür brauchst du keine Steuerung. Aber was halt dann passiert, was ich damit sagen will, ist einfach, nehmen wir doch mal an, die Instrumente Angsterzeugung, nur Angsterzeugung würde nicht mehr funktionieren. Oder dass Leute nicht der Meinung sind, dass sie nur durch Wahlen an der Demokratie aktiv teilnehmen. Wenn wir das schon mal wegnehmen würden und die Leute würden aufstehen und sagen, wissen was, wir kümmern uns mal selber um unsere Region, um unsere Kommunen und natürlich brauchen wir weiterhin vielleicht dieses System oder einen Teil davon, aber sie hätten mehr Standing, mehr Selbstermächtigung. Ich glaube, das wäre schwierig, wenn die Leute nicht mehr ihre sozusagen denken würden, die Politik regelt was für uns. Das würden die nicht gut finden. Und vielleicht der wichtigste Faktor, wenn sie sich nicht mehr Angst einjagen lassen würden. Was wäre denn dann, wenn sie immer fordern würden, wir hätten gerne aber mehr Transparenz, wir hätten gern das, wir hätten gern das, wir hätten gern die Infos, warum sie das alles tun. Das wäre schwierig. Und wenn ich mir, aber das wäre ein anderes Thema, wenn ich mir die Art und Weise angucke, wie mit Bildung umgegangen wird, also da, wo der Mensch dann irgendwie reift oder Persönlichkeit entwickelt, dann sehe ich nicht den Anspruch oder auch nur den Willen, Kindern die Möglichkeit zu geben, zu Persönlichkeiten zu werden, die stark sind, die ihre Meinung äußern, die kontrovers diskutieren. Wenn ich mir das Bildungssystem angucke, würde ich sagen, passt für eine Gesellschaft oder eine Regierung, die konforme Bürger haben möchte.
Wählen Sie?
Jeden Tag ein bisschen. Aber es geht wahrscheinlich um Parteien.
Es geht jetzt gerade um die Neuwahlen. Wir sind im wilden Februar oder am Anfang davor. Und ich wollte mal fragen, also gehen Sie wählen? Ist es mir schon klar, dass man nicht, Sie gehen
wählen? Ich habe vor zu wählen.
Okay, weil es ist ja auch ein populäres Argument, dem ich mich früher auch bedient habe, zu sagen, nein, ich bin nicht Wähler, weil man kann damit sowieso nichts ändern. Mittlerweile bin ich auch zu dem brillanten Entschluss gekommen, nicht zuletzt auch wegen einem anderen YouTuber, er weiß, wer gemeint ist, der auch sagt, naja, man kann ja wählen und trotzdem noch aktiv mitmachen.
Sehe ich auch so.
Das eine schließt das andere gar nicht aus.
Ich gehe jetzt nicht wählen und denke, die repräsentative Parteiendemokratie ist wirklich richtig Demokratie. Aber ich denke mir, ich habe diese eine Stimme, mit der mache ich was, was ich vertreten kann. Aber ich bin jetzt, also wie Sie auch sagten, anderweitig da aktiv, um das Leben um mich herum zu gestalten für mich und andere. Das mache ich schon trotzdem dann. Mhm. Ja.
Sie würden nicht sagen, wen Sie wählen?
Nee.
Eine allerletzte Frage, versprochen. Was ist denn aus Ihrer Sicht das wichtigste gesellschaftliche oder politische Thema, das uns die nächsten Jahre begleiten wird? Ihre Ansicht da. Ob jetzt in Deutschland oder global, das können Sie gerne frei interpretieren.
Na gut, mein Fachgebiet oder ich mit der Corona-Aufarbeitung beschäftige ich mich schon sehr. Ich denke, dass halt Gesundheit ein Megathema ist, war und sein wird. Jetzt haben wir irgendwie Trump da an der Macht, wo auch gleich ein Berater sich freute, die KI zu benutzen, um unsere Gesundheitsdaten auszuwerten. Wir haben auch in Deutschland mehrere Initiativen, wo es immer mehr in den Gesundheitssektor geht. Gesundheit ist sehr nah dran an den Leuten. Also ich denke, Gesundheit, würde ich jetzt mal so pauschal sagen, Krieg und Frieden. Und die anderen Themen, spannenderweise wie Sozialpolitik, wie Bildung, werden wahrscheinlich wieder nicht behandelt. Aber es ist eine Frage, über die ich noch nicht so viel nachgedacht habe. Das sind die beiden Sachen, die mir ad hoc kommen. Wahrscheinlich wird das Thema EU, Nationalstaaten, globalere Regierungsformen sozusagen, Digitalisierung und KI sicherlich Riesenthemen, ja, die jetzt gerade, also wenn ich mir da diese Stargate-Initiative in Amerika anhöre und die Milliarden, um die es da geht, dann wird sicherlich KI auch ein richtig großes Thema werden.
Und KI kann ja auch in die ganzen anderen Themen mit einfließen, bei Gesundheit.
Definitiv. Herr Lauterbach hat ja davon geträumt, dass während man mit seinem Arzt spricht, schon dabei ein System zuhört, die Daten im Prinzip aufnimmt, dann braucht man dahinter nur KI. Also das ist, da wird wahnsinnig viel passieren.
Mhm. Herr Barucca, das war sehr spannend. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich verlinke Ihren Blog unten, alles, was es gibt. Ihren YouTube-Kanal kann ich nur wärmstens empfehlen. Auch die ganzen Interviews, die Sie mit Experten führen, Epidemiologen, Immunologen, Kardiologe von der Charité, mit Saskia Ludwig von der CDU in Brandenburg. Ich glaube, das sind jetzt vier, die ich jetzt so off the top of my head. Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind und vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke auch.